Herr Jesus, ich bitte dich, segne du unser Herz und unsere Ohren, dass sein Wort bei dir ankommt. Amen. Liebe Gemeinde, Lobpreis ist ja in aller Munde. Und man muss sich ja fragen, ist das vielleicht nur eine Mode? Es gibt ja da so allerlei auch moderne Wörter. Man nennt das dann nicht Lobpreis, man nennt das Worship. Und ja, das ist inzwischen doch genauso berühmt wie berüchtigt. Das ist das, wo die Leute irgendwie so ein bisschen unpassend eskalieren und ständig alles wiederholen und ja. Aber wenn man in die Bibel guckt, stellt man fest, die Bibel ist voller Lobpreis. Und das kann ich beweisen. Den Beweis nehme ich hier in dem Kästchen. Ich habe nämlich mal in die Bibel geguckt und habe eine Konkordanz zur Hand genommen. Das ist so ein Buch, wo alle Wörter, die in der Bibel so vorkommen, drinstehen und man dann lesen kann, in welchen Stellen kommt dieses Wort vor. Und da habe ich so allerlei Wörter nachgeguckt, aber ich war ein bisschen nachlässig. Also ich habe nur 146 Stellen gefunden. Es gibt ganz bestimmt noch mehr, weil ich die ganzen Querverweise nicht mehr nachgesehen habe. Und ich ganz herzlichen Dank an die lieben Unterstützer, die mir geholfen haben, die nämlich alle aufgeschrieben haben. 146 ist noch nicht alles. Also, somit kann ich eigentlich jetzt aufhören zu predigen, weil die Frage ist, Lobpreis nur eine Mode und schon beantwortet ist. Nein, war schon immer da, war schon immer in der Bibel ein ganz großes Thema. Aber wusstet ihr, dass gerade an diesem allerbeliebtesten christlichen Fest, gerade Weihnachten, dass gerade das in besonderer Weise ein Lobpreisfest ist. Und um euch das zu zeigen, um diesem Thema näher zu kommen, Advents- und Weihnachtszeit, Lobpreiszeit, machen wir jetzt so einen kleinen Galopp durch die Bibel. Also, beziehungsweise nicht durch die ganze Bibel, ich hätte ja am liebsten alle vorgelesen, aber dann bräuchte ich danach nicht mehr zu predigen. Also tatsächlich geht es nur um Lukas 1 und 2 und Matthäus 2 und ich würde euch ganz dringend empfehlen, zu Hause eure Bibel zu nehmen und diese Kapitel zu Hause zu lesen, dass ihr den Zusammenhang für euch zu Hause nochmal kriegt. Lukas Kapitel 1 und 2 und Matthäus Kapitel 2. Also da kommen verschiedene Personen vor und wir wollen uns heute mal fragen, erstens, warum diese Menschen Gott loben und zweitens, wie diese Menschen Gott loben. Also das Erste, warum Menschen Gott loben. Und ich habe das jetzt nochmal so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Unterpunkte und will die einzelnen Personen, denen wir da begegnen, betrachten. Und das Erste ist Maria. Maria, Gott hat mich erwählt. Das ist ihr Grund, warum Maria Gott lobt. Wir haben das ja gerade schon wunderbar gesehen. Eigentlich ist da schon ein Stück Predigt gehalten worden, indem wir das gesehen haben. Also wir haben gesehen, da ist eine junge Frau, die eigentlich nichts Besonderes ist und auserwählt wird, das Kostbarste zu tragen, das Gott hat, nämlich seinen Sohn. Und diese Maria sagt einfach ja, wir haben das gerade gesehen. Aber wenn wir uns da mal reinversetzen, was das heißt, dass du gesagt bekommst, da ist ein Kind in dir, das kommt aus dem Nichts vom Heiligen Geist und was die Leute wohl dazu sagen werden, schwierig. Und wir hören aber, dass Maria sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. So steht es in Lukas 1 in den Versen 46 bis 48. Jetzt müssen wir uns ja fragen, lobt sie sich da nicht selbst, wenn sie sagt, es werden mich preisen alle Kindeskinder? Nein, ich glaube nicht. Denn danach kommt in diesem ganzen Lobgesang der Maria, den ihr dann zu Hause nachlesen könnt, nur noch Lob für Gottes große Taten, dass er die Niedrigen erhöht und die Mächtigen entmachtet. Und der Auslöser ist für Maria eben diese Freude über dieses völlig Unwahrscheinliche, ja über dieses eigentlich ganz und gar Unmögliche. Gott erwählt Maria. Und Gott will auch dich und mich heute haben. um ihm zu dienen. Und mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich verwundert es täglich, dass Gott mich liebt und Gott mich gebraucht. Und es ist täglich für mich Grund zu danken und zu loben. Schauen wir uns die nächste Person an. Zacharias. Gott überwindet meine Zweifel. Zacharias war der Vater von Johannes dem Täufer. Und auch Zacharias und Elisabeth ist ein Engel erschienen und hat die Geburt angekündigt von Johannes dem Täufer, also dem späteren Täufer. Und Zacharias wollte diesem Engel aber nicht glauben. Also der Engel sprach, deine Frau wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Aber Zacharias glaubt es nicht, denn die beiden waren schon sehr alt. Zwei alte Leute, die ein Kind bekommen sollen, schwierige Kiste. Haben wir schon bei Abraham gesehen, ne? Wer schon mal eine erste Mose gelesen hat. Auch damals war das schon schwierig, das zu glauben. Jetzt sollte sowas wieder passieren. Die Konsequenz für Zacharias Unglauben war, dass er stumm wurde. Von Stund an und stumm blieb bis zur Geburt von Johannes. Und dann lesen wir in der Bibel Folgendes in Lukas 1, 63 und 64. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle und sogleich wurde sein Mund und seine Zunge aufgetan und er redete und lobte Gott. In diesem Moment, als er sieht, ja, Gott tut dieses Unmögliche tatsächlich, erkennt er Gottes Verheißung an, indem er dem Kind diesen Namen, angekündigten Namen gibt und kann wieder reden. Er überwindet seine Zweifel und wird vom Geist erfüllt, schreibt die Bibel. Und das Erste, was er sagt, ist ein Lob Gottes. Die Liederdichterin Sephora Nelson schreibt in einem Lied, lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Diese Zeile, die hat mich immer beeindruckt. Ich bin viel zu groß, sagt Gott. Gott ist größer als mein Kopf. Wenn Gott nicht größer wäre, bräuchte ich ihn nicht. Und Gottes Macht ist so viel größer. Denn diesen Lobgesang, den Zacharias dann anspricht, lobt er die vergangenen und die kommenden Taten Gottes. Und auch heute ist das so. Entgegen allem Anschein, entgegen allem, was wir in der Welt sehen, tut Gott Großes auch heute, so wie damals. Und er wird es wieder tun, immer und immer wieder. In einer Predigt habe ich letztlich den Satz gehört, die Bibel schreibt nicht nur, was Gott getan hat, sondern was er immer tut. Das ist nichts Vergangenes, das ist etwas, was passiert jetzt. Und deswegen können wir Gott loben. Denn wer bin ich denn, dass ich leugne, was Gott alles tun kann? Schauen wir als Nächstes auf die Hirten. Gott hat sich uns gezeigt. Eigentlich wären ja jetzt vielleicht die Engel gekommen, ne? So, aber ich habe die Engel mal weggelassen, weil warum loben die Engel Gott, weil es ihr Job ist? Das sind sozusagen Hauptamtliche. Die müssen das machen. Also betrachten wir die Hirten. Die Hirten machen eine krasse Gotteserfahrung. Das ist ein Wort, ich höre sehr viel Predigten aus der Gemeinde, wo meine Tochter hingeht in Köln. Und da ist das so ein Lieblingswort, da ist alles krass. Ein Wort, das ich sonst nicht benutze, aber in diesem Zusammenhang fand ich weiß kein besseres Wort dafür. Es ist krass. Sie haben Engel gesehen. Sie haben nicht nur einen Engel gesehen, wie Maria und Elisabeth. Sie haben viele Engel gesehen, himmlische Herrscher. Ausgerechnet sie, ausgerechnet die Hirten, die nicht angesehen waren. Und ihre Reaktion ist ein Lob Gottes. Wir lesen in Lukas 2, Vers 20, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Gott kann Wunder tun. Gott kann Engel erscheinen lassen, der tut das auch noch heute. Ich habe letztlich gehört von einem iranischen Christen, der berichtete von Muslimen, die ihn angreifen wollten. Und komischerweise passierte nichts. Und er hörte später, dass diese Männer, die ihm eigentlich angreifen wollten, berichteten, dass bewaffnete Männer vor ihrem Haus, vor seinem Haus gestanden hätten. Gott schickt Engel, heute noch. Und auch in meinem Leben sehe ich immer wieder große und kleine Wunder. Und in ganz vielen Leben passiert das. Wir haben immer wieder mal Zeugnisse im Gottesdienst gehört, wo Engel vielleicht nicht persönlich aufgetaucht sind, aber wo wir gespürt haben, Gott schickt Menschen, die uns helfen, so wie Engel. Und Gott ist da mit seiner Kraft. Und auch diese Zeugnisse sind immer wieder ein großartiges Lob Gottes. Jeden Tag haben wir Grund zu loben und es auch weiter zu sagen, was wir erleben. Denn die Hirten behielten es ja nicht für sich. Es musste raus. In einem im Internet ziemlich beliebten amerikanischen Lobpreislied, da heißt es, ich habe das mal übersetzt, ich will nicht still sein, mein Gott lebt. Wie könnte ich das in mir verschließen? Dieses Lob Gottes gehört nicht nur in unser Kämmerlein, das muss raus. Das können wir von den Hirten lernen. Betrachten wir als nächstes Simeon und Hanna. Eine Geschichte, die praktisch kurz nach Weihnachten passiert. Simeon und Hanna, Gott erfüllt seine Verheißung. Da sind zwei alte Leute, die Maria, Josef und dem kleinen Jesus begegnen im Tempel bei der Opfergabe. Das war ein jüdisches Gesetz, dass nach ein paar Tagen ein Opfer gebracht werden musste im Tempel für das Kind. Und Simeon, so heißt es, wird erfüllt vom Geist und geht in den Tempel. Also der Geist sagt ihm, geh jetzt in den Tempel. Und er hat irgendwann in seinem Leben die Weissagung bekommen, dass er den Christus sehen wird, den versprochenen Retter. Und es heißt von ihm in Lukas 2, 29 bis 31, dass er dann spricht, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Und dann kommt noch eine alte Frau dazu, Hanna. Hanna hat nach 7 Jahren Ehe eine sehr, sehr lange Zeit als Witwe verbracht. Sie ist inzwischen eine alte Frau. Und es heißt hier, sie betet und fastet im Tempel Tag und Nacht. Und auch Hanna erkennt, wer dieses Kind ist. Wir lesen in Lukas 2, 38, die trat auch herzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Diese beiden erkennen in dem Baby den Messias, den versprochenen Retter. Und das ist ein wirklicher Akt des Glaubens, denn noch gibt es ja nicht viel zu sehen. Es ist halt ein Baby. Aber sie preisen Gott. Lobpreis, das ist eigentlich auch die Proklamation dessen, was Gott tut und wer er ist, auch wenn wir es nicht sehen. Denn er ist der, der alle Verheißungen erfüllt, der niemals Versprechen bricht und der absolut vertrauenswürdig ist. Und deswegen ist auch das immer wieder für uns ein Grund, Gott zu loben, denn die Bibel ist voller Verheißungen, die sich bereits erfüllt haben. Und voller Verheißungen, die sich erfüllen werden. Darauf können wir aus vollem Herzen vertrauen. Wir können vertrauen, dass es Erlösung gibt, dass es Frieden gibt, dass alle Tränen getrocknet werden und dass er alle Ungerechtigkeit richten wird. Schauen wir als Letztes noch auf die Weisen. Die Weisen, Gott ist größer als ich. Diese drei Weisen waren Sterndeuter. Damals war das ja oft so ein Zwischending zwischen Astrologen und Astronomen, was ja manchmal verwechselt wird. In der Legendenbildung wird gesagt, es sind Könige. Das steht in der Bibel so nicht. Aber man hat es vermutet wegen dieser unheimlich kostbaren Geschenke, die sie gebracht haben. Auf jeden Fall müssen sie reich gewesen sein, sonst kann man nicht so kostbare Geschenke machen. Also, diese drei Weisen kommen nach Jerusalem, wir lesen das in Matthäus 2, Vers 2, und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Es gibt ja eine wirklich gute Nachricht aus meiner Sicht, und die ist, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Diese Männer erkennen die Bedeutung des Kindes und sie vergessen ihre eigene Macht, ihren Einfluss, ihren Stolz und wollen nur noch anbeten. Für mich ist das eigentlich damals, als ich als junge Frau, der Grund gewesen, dass ich Christ werden wollte, dass ich gemerkt habe, meine Macht und mein Einfluss ist so klein. Ich kann diese Welt nicht retten. Ich wollte das so gerne. Ich wollte so gerne mich für Umwelt einsetzen und für Frieden. Ich wollte die Welt retten und ich merkte, ich kann das nicht. Und diese Erkenntnis ist ja aktueller denn je. Und ich merke das täglich. Ich kann das nicht ohne ihn. Und ich merke das auch jetzt, wo ich hier stehe. Ich kann das nicht ohne ihn. Denn in mir sind tiefe Abgründe. Aber er ist Licht und er ist groß und er ist mächtig und er ist absolut gut und er ist heilig und viel mehr als Worte je sagen könnten. Wir haben das gerade in der Lesung gehört, dass in Philipper 2, dass eines Tages das alle Menschen wissen werden. Alle Knie werden sich beugen und alle Zungen werden ihn als Herr bekennen. Viele Gründe gibt es Menschen. Gibt es, dass Menschen Gott loben. Und viele Gründe gibt es, dass wir ihn loben können, jeden Tag. Und mir hat sich aber noch die Frage gestellt, wie loben wir Gott? Und auch da finden wir durchaus Antworten in diesen Geschichten rund um Advent und Weihnachten. Und das Erste ist, Menschen loben Gott mit Freude. Und da möchte ich jetzt mal jemanden aufgreifen, den ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe, nämlich den kleinen Johannes. Wir lesen nämlich in Lukas 1, 41, und wir haben das gerade auch in dem Theaterstück gehört, und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich möchte an dieser Stelle mal einen kleinen Einschub machen. Vor diesem gerade wieder viel diskutierten Thema, dass ungeborene Kinder noch keine richtigen Menschen sind, ist das für mich ein besonderes Zeugnis dafür. Da ist ein kleiner ungeborener Mensch, der Gott bereits loben kann. Wie könnten wir dann glauben, dass das kein Mensch wäre? Klammer zu. Wir lesen von der Freude ganz besonders in der Weihnachtsgeschichte, auch in dem Vers, den ja viele kennen aus Lukas 2,10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Die Engel verkünden große Freude, keine kleine, große, die Hirten zum Loben bringt. Und Freude ist hier in beiden Fällen nicht etwas, was nur im Kopf stattfindet. Wir legen hier großen Wert auf die Predigt und das ist total gut und wichtig. Das möchte ich in keiner Weise einschränken. Aber oft ist, wenn wir das tun, wenn wir Predigt hören, wenn wir Bibel lesen, ist oft nur unser Kopf beteiligt. Und wir Menschen sind aber nicht nur Kopf. Wir sind geschaffen mit Gefühlen. Wir sind geschaffen mit einem Körper. Und wir hören das zum Beispiel in dem Lied, was kein neues Worship-Lied ist, sondern ein ganz altes Lied. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, mit dem ganzen Körper. Das Lob Gottes können wir ausdrücken mit allem, was wir haben und mit unserer ganzen Freude, die wir haben können. Ich habe letztlich ein sehr eindrückliches Beispiel erlebt. Vielleicht findest du der eine oder andere komisch. Mich hat es tief beeindruckt. Ich war in so einer Lobpreisnacht Und da war eine tolle Lobpreisband und auf einmal waren vorne in der ersten Reihe waren lauter junge Männer, das möchte ich auch betonen, es waren Männer, junge Männer, so zwischen 20 und 30, die vielleicht kennen einige aus dem Stadion oder aus dem Fernsehen dieses Lied. Ole, 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 wir sind die Champions, ole. Bekannt bei dem einen oder anderen, ja. Und die stimmten also zwischen diesen Lobpreisliedern ganz spontan in der ersten Reihe. Ole, 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 Jahwe, Jahwe. Und das war spontan aus dem Herzen. Und es hat mich tief beeindruckt, wie gerade junge Männer, ne? Männer tun sich ja manchmal noch ein bisschen schwieriger als Frauen mit dem, ich bin spontan in meinen Gefühlen. Das war toll für mich. Natürlich ist es eine Frage des Naturells, wie ich Freude ausdrücke. Der Timo Böcking, der hat mal in einem Konzert gesagt, er lebt ja eigentlich in Köln und spielt aber viel im Siegerland und er hat so ausgedrückt, der Siegerländer eskaliert dosiert. Der Siegerländer eskaliert dosiert. Also der behält sich das noch zurück für später. Also ja, wie du Freude ausdrückst, hängt vielleicht auch damit zusammen, wo du herkommst. Und vielleicht bist du immer zurückhaltend und immer kühl und sachlich. Okay. Aber ich frage euch jetzt mal, jeden Einzelnen von euch, hast dich das Tor der Nationalelf schon mal vom Sofa gerissen? Hast du schon mal im Stadion oder beim Konzert gejubelt und laut mitgesungen? Hast du schon mal einem Künstler stehende Ovationen dargebracht? Und hast du schon mal vor Freude geweint, als du ein neugeborenes Kind im Arm gehalten hast? Oder als du deine Tochter im Brautkleid in die Kirche hast kommen sehen? Oder deinen Sohn vorne auf seine Braut warten? Wenn du auf irgendwas Ja sagen kannst, dann überleg dir vielleicht noch mal, was angemessen ist, wenn du dem Herrn begegnest, dem, der all das, was du in diesem Leben erlebst, in den Schatten stellt. Das nächste ist, Menschen loben Gott mit Demut. Wir lesen hier in Lukas 2,29 nochmal von Simeon. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Und von den Weisen wird berichtet in Matthäus 2,11. Und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Simeon diente sein Leben lang dem Herrn. Und die reichen Männer kommen von weit her, um vor einem Kind auf die Knie zu fallen. Und diesen vier Männern ist gemeinsam demütig zu sein. Demut ist ja nicht angesagt. Wenn ich mir Social Media so gucke, was da so an Botschaften und Sprüchen so unterwegs ist, dann ist das eigentlich so der Tenor ganz oft. Ich bin toll, ich achte auf mich, ich überfordere mich nicht, ich bin wichtig. Und es ist ja auch nicht völlig falsch. Es kann uns aber leicht in die Irre führen. Denn wenn ich begreife, oder ich glaube, ich kann es eigentlich nur ahnen, wie heilig Gott ist und wie sündig mein Herz ist, dann ist es irgendwie doch falsch. Denn niemals kann ich vor diesem Gott bestehen. Aber der König, den diese Weisen anbeten, ist ein Kind. Er wird uns niemals knechten. Und gerade deshalb, weil seine Liebe und seine Güte so groß ist, können, sollen, müssen wir vor ihm niederknien. Er verdient, dass wir ihm dienen, immer, überall, so wie Simeon das getan hat. Und ich glaube, dass wir erst dann wirklich frei sind und dann wirklich spüren können, wie wertgeachtet wir sind. Denn wer vor Gott kniet, sagte mal jemand, kann vor den Menschen stehen. Mir fällt auch dazu ein Beispiel ein. Ich Vielleicht der eine oder andere war hier, als wir zu einem Gebetsabend in Köln zugeschaltet wurden und wo bei einem Gebet Ulrich Pazani, den viele von euch kennen, niedergekniet ist beim Gebet. Und das hat mich tief beeindruckt, weil Ulrich Pazani ist für mich jemand Großes, vor dem ich unheimlich Respekt habe. Und diesen Mann knien zu sehen vor seinem Gott, das hat mich tief beeindruckt. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die niederkniet vor dem Herrn. In unserem Herzen oder vielleicht auch ganz buchstäblich. Das nächste ist, Menschen loben Gott mit Hingabe. Wir lesen wieder von den Weisen in Matthäus 2,11. Sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und von Hanna lesen wir in Lukas 2,37. Und war nun eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die Weisen bringen sehr wertvolle Geschenke. Und Hanna gibt ihr ganzes Leben hin. Diese Menschen bringen das Beste, das Kostbarste, was sie haben. Ist das nicht übertrieben? In letzter Zeit gibt es ja viele Dokus über Christen, über fromme Christen, wo irgendwie deutlich wird, die sind doch komisch. Die sind doch irgendwie nicht ganz normal. Die machen seltsame Sachen. Ich frage zurück, kann ein Fisch im Wasser ertrinken? Nein, kann er natürlich nicht, weil er in seinem Element ist. Und ein Christ ist am besten bei Christus aufgehoben, denn das ist sein Element. Und ich frage mich, sollten wir nicht alles geben für den, der alles für uns gegeben hat? Der sich für uns das Leben auf dieser Erde mit seinen Mühen angetan hat, was er nicht hätte tun müssen? Der im Stall geboren und am Kreuz für uns gestorben ist? Nein. Ich denke, dass man niemals zu viel sich hingeben kann diesem Herrn. Niemals kann unser Gesang zu leidenschaftlich und unser Lob zu enthusiastisch sein. Er verdient das alles und mehr als das. Und wenn wir uns Jesus ganz hingeben, dann wird das Lob Gottes eigentlich ganz automatisch fließen. Vom Himmel durch uns wieder zu ihm. Und das Letzte, Menschen loben mit Gott im Mittelpunkt. Wir hören, dass der Lobgesang der Maria und der Lobgesang des Zacharias eingeleitet wird mit folgenden Worten. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn in Lukas 1,46 und in Lukas 1,68 spricht Zacharias, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Maria und Zacharias stellen das Lob Gottes voran. Und dann sprechen sie über seine großen Taten. Sie loben ihn, indem sie über seine Verheißungen reden. Das klingt selbstverständlich, dass Gott im Mittelpunkt ist. Ist doch hier ein Gottesdienst. Aber das ist es nicht. Ich finde nicht, dass es das ist. Denn es geht in der Kirche und ich glaube auch in unserer Gemeinde immer wieder um uns. Und das ist ja auch ein Problem, was sich durch unser ganzes Leben zieht. Unsere Vorstellung, unser Geschmack, unsere Gefühle, unsere Befindlichkeiten. Aber von den Menschen in der Weihnachtsgeschichte lernen wir, es geht nicht um uns. Wir kommen nicht hierher, um uns zurückzulehnen und zu schauen, was uns geboten wird. Wir sind nicht hier, um eine gute Zeit zu haben, um Freunde zu treffen, um den Prediger XY zu hören, sondern um Jesus zu begegnen. Und es ist nicht relevant, ob mir die Musik gefällt oder nicht. Denn Lobpreis ist niemals für dich. Es ist alles für ihn. Es geht immer nur um ihn. Er ist der König. Und der König ist jetzt hier bei uns. Amen. Ich möchte jetzt, dass wir eine Zeit der stillen Anbetung haben und dann zwei Loblieder miteinander singen. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns die Freiheit hat, das so zu tun, wie es ihm angemessen erscheint, um dem König der Könige zu begegnen. Denn das habe ich, so wie ich es gerade gesagt habe, es geht nicht um dich und es geht nicht um mich, es geht nicht um die anderen, es geht immer nur um Jesus. Herr Jesus, Vater im Himmel, wir beten dich an, erfülle uns mit deinem Geist. Amen.
Danke, liebe Tina, dass du uns heute noch mal so deutlich die Bedeutung von Lobpreis nahegebracht hast. Das ist ja eigentlich unser Sinn des Lebens, Gott zu loben. Wenn wir ihn loben, danken und beten zu ihm, dann sind wir ganz direkt mit ihm in Verbindung und können seine Gegenwart erfahren. Jesus selbst ermutigt uns an so vielen Stellen in der Bibel immer wieder dazu. Deshalb möchte ich ganz spontan einmal eine Frage stellen an euch, liebe Gemeinde. Wer von euch wird kommen, wenn wir hier auch ab und zu mal einen Lobpreisabend in unserer Kirche veranstalten? Ist da Interesse da? Dann werden wir es im Presbyterium mal irgendwie planen müssen. Dankeschön. Aber jetzt lasst uns gemeinsam beten. Lieber Herr, unser Vater im Himmel, wir bitten dich im Namen Jesu für uns, weil vieles uns beschwert und traurig macht, wo wir ohnmächtig oder verzweifelt sind, wenn wir nicht weiter wissen und alles ausweglos erscheint. Wir beten zu dir um Frieden, Trost und Hilfe für alle Menschen in den Kriegsgebieten, in der Ukraine, in Syrien, in Israel und im Libanon. Schenke doch, dass die noch lebenden Geiseln in Gaza endlich freikommen und dass Verhandlungen zu einem baldigen Ende der Gewalt führen. Wir wünschen uns so sehr, dass das Leid für die betroffenen Menschen durch tragfähige Konfliktlösungen in neue Hoffnung verwandelt wird. Wir beten zu dir um gute Entscheidungen der Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Bei uns in Deutschland, in Frankreich, in Rumänien, Georgien, Korea, Amerika, Afrika und weltweit. Dass die guten Ideen wirklicher Demokratie sich durchsetzen und die Würde der Menschen alles Handeln bestimmt. Wir beten zu dir für unsere Familien, unsere Gemeinde, unsere Kirche, unseren Ort. Schenke ein gutes Miteinander und gegenseitige Achtsamkeit und Akzeptanz. Insbesondere bitten wir um dein Erbarmen für alle Kranken, Einsamen und Traurigen, um Glaubenshoffnung und Kraft zum Aushalten für jeden neuen Tag. Lass sie erfahren, dass sie nicht vergessen sind. Wir beten zu dir, dass du uns bereit machst und Möglichkeiten zeigst, wie und wo wir Außenstehende für dich gewinnen können, damit noch viele dich, Jesus, in ihr Leben aufnehmen und sich dir anvertrauen. Denn du bist das Licht der Welt, du hast die Dunkelheit und sogar den Tod besiegt. Erhalte uns unseren Glauben, auch wenn wir in Krisen, Notlagen, Verfolgung oder Gefahr geraten. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht in diesen Sonntag und in die Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.